ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, hier vor Ihnen in Brno zu sprechen. Wir haben also drei Sitzungen vor uns. Heute über Schiller und die beiden nächsten über Goethe. Wenn ich heute nicht ganz fertig werde, werden wir in der nächsten Woche den Schiller abschließen. Sie haben also die Studierenden, ich sehe hier nur weibliche Gesichter, also meine Damen, ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie haben eine kleine Literaturliste von mir bekommen. Die ist also wirklich sehr klein und besteht zunächst mal nur aus elementarer Grundlagenliteratur und dann aus einem sozusagen Beleg meiner Kompetenz, wenn ich so sagen darf, meinen eigenen Arbeiten zum Thema. Und auf diesen Arbeiten basiert auch diese dreiteilige Vorlesung. Das Ziel dieser Vorlesung, sowohl bei Schiller wie bei Goethe, ist ein Gesamtbild dieser beiden Autoren oder jedes dieser beiden Autoren zu erstellen. Deshalb gehe ich nicht zu sehr in die Details. Die Details zu erarbeiten ist mühevoll, auch für Sie im Studium, wenn Sie sich speziell mal damit befassen. Das ist hier nicht zu leisten. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass Sie einen ersten Überblick gewinnen. Ich werde relativ frei sprechen. Ich habe keinen Text da, den ich vorlese. Wenn Sie Fragen haben, dann, so haben wir es vereinbart, wenden Sie sich schriftlich, mündlich, wie auch immer, an Professor Urbalek. Der wird mir das zukommen lassen. Ich werde und es entweder selber beantworten natürlich. Und wenn ich es beantworten soll, dann werde ich diese Fragen zu Beginn der nächsten Woche beantworten. So. Also, zunächst mal Weimarer Klassik. Das ist natürlich ein Phänomen der deutschen Literatur und bezeichnet eben die Jahrzehnte um 1800, wenige Jahrzehnte um 1800, sagen wir mal grob 20 Jahre vielleicht, und auch eine Lokalität, nämlich Weimar, ein Residenzstädtchen in Thüringen, eine kleine Stadt, keine Metropole. Die französische Klassik findet natürlich in Paris statt und so weiter. Die deutsche Klassik findet in der Provinz statt, in Weimar. Weimarer Klassik, ist das ein gerechtfertigter Begriff? Die französische Klassik, die spanische Klassik, das liegt alles viel weiter zurück in der frühen Neuzeit. Im Grunde ist die Weimarer Klassik da eine Art Nachzügler und die Bezeichnung ist auch mehr in Analogie zu diesen großen Bewegungen in Spanien und Frankreich gewählt worden. Trifft es aber nicht ganz. Nur insofern, was ist denn eigentlich Klassik? Was ist ein klassischer Autor? Nur insofern, als später diese beiden Autoren, zumal Goethe und Schiller, in extremer Weise für die deutsche Literatur kanonisiert wurden, also zu Klassikern gemacht. Goethe und Schiller wollten aber keine Klassiker sein, sondern das, was sie tun, lässt sich besser mit dem Begriff Klassizismus beschreiben. Klassizismus, jedenfalls in dieser Phase. Das heißt, sie orientieren sich an den alten Meistern und das hieß damals an den wirklichen Klassikern und das sind die antiken Autoren, also die griechischen und die lateinischen Dichter. Indem sie diese nachahmen, sich mit diesen auseinandersetzen, operieren sie als Klassizisten, nicht als Klassiker. Klassiker werden sie erst später. So, der Zeitraum um 1800. In der deutschsprachigen Wissenschaft, Geschichtswissenschaft, also größer als die Germanistik, in der Geschichtswissenschaft hat sich ein Ausdruck eingebürgert seit 20, 30 Jahren, etwa der Ausdruck der Sattelzeit. Sattel von Bergsattel oder Pferdesattel. Sattelzeit, das meint die Jahrzehnte um 1800, circa 1770 bis 1830, manche auch 1760 bis 1840, das ist nicht so ganz festgelegt, aber jedenfalls mindestens 5, 6 Jahrzehnte um 1800. Das ist, ich erkläre es immer der Einfachheit halber so, das ist die Zeit, auf der die moderne Kultur und Gesellschaft aufsattelt, also aufruht. Vor allem die politischen Umbrüche, amerikanische Revolution, französische Revolution, 48 nochmal auch in Deutschland Revolutionen, also diese Zeit der politischen Umbrüche ist gemeint. Deswegen gebrauche ich auch diesen Ausdruck gerne als Oberbegriff der Klassik und Romantik in der deutschen Literatur umfasst. Also mir geht es darum, da komme ich auch gleich nochmal drauf, diese Epoche als eine Einheit mit ungeheurer Entwicklungsdynamik zu begreifen, aber nicht als etwas, was zerfällt in Mikroepochen. Also haben wir jetzt erst die Klassik, dann haben wir die Romantik, dann haben wir das Biedermeier und so weiter. Das ist alles nicht so scharf getrennt, sondern ein einziger großer Umbruchszusammenhang. Sattelzeit. So, Klassik ist ein heikles Wort in der deutschen Literatur, weil die Deutschen durch ihre Geschichte, Drittes Reich, Hitlerzeit, natürlich große Probleme haben, sich mit ihrer Geschichte irgendwie noch zu identifizieren. Und das heißt, der Blick der deutschen Wissenschaftler auf die deutsche Geschichte ist also seit 2, 3 Generationen grundsätzlich sehr kritisch. Man will keine Legenden, keine nationalen Mythen, keine nationalen Helden oder Heroen. Und so wurde auch lange auf die Weimarer Klassik geblickt. Also ja, das ist natürlich nur eine deutsche Legende und da ist nichts dahinter. Ja, es ist eine deutsche Legende, aber die Frage ist, ist wirklich nichts dahinter oder haben wir nicht da doch einen sehr wertvollen Bestand des deutschsprachigen literarischen und philosophischen Erbes? Kanon. Wer macht den literarischen Kanon? Es ist ja keineswegs so, dass das sozusagen durch eine Verschwörungsinszenierung zustande kommt von irgendwelchen Leuten in der Presse oder in der Wissenschaft. Niemand kann dauerhaft bestimmen, was in den Kanon einer Nationalliteratur oder auch der Weltliteratur kommt. Am Ende ergibt es sich und kein Einzelner hat es gesteuert. Wodurch ergibt es sich? Wodurch werden Autoren kanonisch? Sie werden kanonisch durch, ich nenne das, durch Rekursionen. Immer wieder kehren neue Autoren, Autorinnen der nächsten Generation zurück auf alte. Und je öfter diese Rekursionsschleifen und je dichter diese Rekursionsschleifen, desto stabiler sozusagen die Position eines Autors, einer Autorin im Kanon. Und mit den antiken Autoren, also in griechischen, altgriechischen, lateinischen, ist es in der deutschen Literatur, aber auch sonst, bis heute so, dass sich etwa Lyriker mit Ovid, mit, Pindar, also einem griechischen Dichter, mit den Alten unmittelbar auseinandersetzen, sie ernst nehmen, sie variieren, sie umschreiben und alles Mögliche. Das meine ich mit Rekursion. Und dieses letzten Endes anonyme, großflächige Rekursionsgeschichten geschehen, das stiftet den Kanon und nicht irgendwelche Unholde der Ideologieproduktion. So, diese Autoren sind, Goethe und Schiller, die Weimarer Klassik, sind natürlich ferngerückt. 200 Jahre ist das nun schon her, aber sie sind doch modern geblieben. Und zwar eben als Angehörige jener Sattelzeit. Jener Zeit, in der die Moderne in ihren Keimzellen entstand und in Keimzellen eben schon da war. Deswegen sind sie heute noch modern. Auch für die Moderne gilt das historische Gesetz der langen Dauer, der Longue Durée. Unser Normalbild von der Moderne ist ja dieses Zeitalter der Beschleunigung, der Disruptionen, ständig entsteht etwas Neues, der Medienrevolutionen und so weiter, technischen Revolutionen ja sowieso. Das ist richtig, aber durch diese Disruption hindurch zieht sich das Band der Longue Durée. Bestimmte Dinge bleiben einfach, kommen wieder in leicht veränderter Gestalt, schließen an, in Rekursionen an das Alte. Also das ist kein so ganz einfaches Bild. Deswegen sind uns diese beiden fern und nah zugleich. So, also Weimarer Klassik. Goethe und Schiller um 1800 in Weimar. Es waren noch mehr dabei bei dieser Klassik, also Herder, bedeutender Theologe und Philosoph, Wieland, weiterer bedeutender Schriftsteller, hier nicht wichtig. Der Kern waren Goethe und Schiller. Sie verband eine 10-jährige Freundschaft. 1794 haben sie sich näher kennengelernt, sie kannten sich schon vorher näher kennengelernt, dann entsteht diese Freundschaft und sie hält bis zu Schillers Tod 1805, also gut 10 Jahre. Es war dies vor allem ein Arbeits- und ein Inspirationsbündnis, wechselseitige Anregung und Kritik, auch Wettbewerb natürlich, und zwar ebenbürtig, sodass jeder der beiden seinen persönlichen Traum, er sei eigentlich der Bessere, aufrechterhalten konnte. Sie haben sich nicht vernichtet, wechselseitig. Ja. Und sie waren auch auf unterschiedlichen Gebieten besser. Schiller war der bessere Theoretiker, ja, Philosoph, typischer Intellektueller. Goethe war viel stärker in der Anschauung der Wirklichkeit, Darstellung der Sinnlichkeit der Wirklichkeit und der Lebensfülle. Aber beide verband, dass sie vor dem gleichen Problem standen, nämlich Abschied nehmen zu müssen von ihrem Jugendwerk, das heißt von ihrer Literatur des Sturm und Drang, das haben sie schon kennengelernt. Diese Literatur war bei beiden impulsiv, subjektiv, affektiv. Die Helden waren extreme Schwärmer. Franz Moor, Ferdinand in Kabale und Liebe und natürlich Werther. Was beide suchen jetzt in der Mitte der 90er Jahre, ist ein Abschied. Oder sie sind schon lange dabei, diesen Abschied zu suchen, aber das verbindet sie jetzt, ein Abschied von der Literatur der Extremen. Selbstmord, Wahnsinn, Exaltation. Abschied von der Literatur der Extreme. Suche nach mehr Objektivität der Kunst, mehr Welthaltigkeit statt Ichhaltigkeit. Das bestimmte die Jugenddichtung. Abstand also vom Ich, Zuwendung zur Welt. Und deshalb auch bei beiden die Suche nach einem Neuen, nach einem quasi objektiven oder objektivitätsgesättigten Ton, nach einer objektiven Sprache. Eine Sprache der Wirklichkeitserfassung, der Klarheit und Besonnenheit, das ist die alte Tugend der Sophrosyne, schon bei den griechischen Philosophen. Also die Sprache der sogenannten klassischen Dämpfung. Also keine exaltierte Sprache, sondern eine beruhigte Sprache, geklärte Sprache. Mit dieser Sprachdämpfung hängt natürlich die Affektdämpfung, die Erregungsdämpfung von Autor und Held zusammen. Goethe beschrieb diesen Unterschied mit den Begriffen Manier, das ist der subjektive, subjektivistische Stil. Und Stil, das ist ein objektiver, welthaltiger, weltaufnehmender Stil. Bei beidem Suche nach einem objektiven Stil, bei beiden Autoren ist es so, dass sie sich bei dieser Suche orientieren an den alten Meistern. Und zwar wirklich an den Alten, den Antiqui, also den griechischen und lateinischen Autoren der Antike. Bei Schiller ist es so, dass er sich in seiner Dramatik an den Tragödien des Sophokles, vor allem den Ödipus, und an der Tragödientheorie des Aristoteles, also der berühmten Poetik, orientiert. Und bei Goethe ist es so, dass er sich an den lateinischen Dichtern des augusteischen, also Kaiser Augustus, augusteischen Zeitalters, Ovid, Properz und anderen orientiert. Bei Schiller entsteht daraus seine große Tragödienkunst um 1800. Wir kommen darauf zurück. Und bei Goethe entstehen daraus die berühmten römischen Elegien. Das ist ein klassizistisches Meisterwerk, aber davon später. So, diese Abwendung vom Jugendwerk ist natürlich kein stures Programm und im Übrigen wird man seine Jugend ja nie ganz los, Gott sei Dank. Beide sind auch sehr stark an aktuellen Strömungen, Interessen und Fragen interessiert, setzen sich damit auseinander und das heißt mit der jungen Generation, mit der Romantik. So, Klassik und Romantik. Um 1800 alles beide, ist in der deutschen Literatur keine zeitliche Abfolge. Erst war die Klassik, dann ist die Klassik vorbei und es kommt die Romantik, sondern sie sind simultan gleichzeitig da. Die frühe Romantik beginnt in den 1790er Jahren zur Zeit von der Freundschaft von Schiller und Goethe. Es ist also ein Phänomen der Gleichzeitigkeit, aber ein Phänomen des Generationenkonflikts. Junge gegen Alte. Und dann natürlich dabei die Selbstbehauptung im literarischen Feld. Wer erlangt die Diskurshoheit? Goethe konnte da ziemlich giftig sein. Romantiker hat er nicht gemocht. Kleist, von dem Sie schon hörten, etwa, oder Hölderlin und andere, E.T. Hoffmann und andere, ja? Aber das Verhältnis besteht nicht nur aus Abwehr, sie lernen auch von den Jungen und nehmen diese Anregungen auf. Schiller schreibt eine romantische Tragödie, die Jungfrau von Orléans 1801. Goethe schreibt einen romantischen Roman, die Wahlverwandtschaften 1808 und sein Faust ist sowieso nicht zu klassifizieren. Also klassisch ist er bestimmt nicht. Ja? Er ist viel mehr romantisch als klassisch. Okay, wir kommen damit zu Schiller. Sie haben im Sturm- und Drang-Teil der Vorlesung schon etwas über ihn gehört, über die Räuber und Kabale und Liebe, eben seine bekanntesten Jugenddramen. Man hat diese Stücke, bürgerliche Trauerspiele in Angriffsstellung genannt. Bürgerliche Trauerspiele in Angriffsstellung, also etwas militärische Metapher. Aber es trifft etwas, nämlich die Hofkritik, also die Absolutismuskritik, tritt etwa in Kabale und Liebe sehr aggressiv und offensiv auf. Ja, da wird nichts irgendwie indirekt, sondern frontal kommt die Kritik. Und in den Räubern ist die Wut auf die bestehenden Verhältnisse, Transmohren, genauso aggressiv, also mit einer Gewalttätigkeit ungeheuer, also die Wut auf die bestehenden Verhältnisse ausgedrückt. Also bürgerliche Trauerspiele in Angriffsstellung. Das ist alles politisch aufgeladen, beide Male, obwohl es private Dramenkonflikte sind, Vater und Sohn, Liebespaar und so weiter. Aber es ist voll aufgeladen mit politischer Brisanz. Und bei der politischen Thematik bleibt Schiller auch zunächst bei seinem nächsten Großprojekt aus den späten 80er Jahren, Don Carlos. Bei der Arbeit an diesem, eines seiner berühmtesten Dramen, gerät Schiller in eine Krise. 4 Jahre schreibt er an dem Stück, 200 Seiten ist es am Ende lang. Man kann es praktisch nicht aufführen. Ja, 200 Seiten, wie wollen Sie das auf die Bühne bringen? Ja? Es ist ein im Laufe der Arbeit viel zu komplizierter Stoff geworden. Vereinfacht gesagt, geht es in Don Carlos auf der einen Seite um eine Liebestragödie am Königshof, spanischer Königshof. Der Sohn liebt nämlich seine Mutter, und zwar die Stiefmutter, die zweite Frau seines Vaters. Also ein typischer ödipaler Konflikt eigentlich, uralt, ja, das ist also in gewisser Weise ein neuer Ödipus. Also eine Liebestragödie am Königshof, und das wird überlagert und durchmischt von einer politischen Tragödie, der Tragödie einer politischen Intrige und eines politischen Umsturzversuches. Und diese Thematik ist in diesen 80er Jahren äußerst brisant. Wir befinden uns in dem Jahrzehnt, an dessen Ende die Französische Revolution stattfindet. Ja? Denn es geht um ein deutsches Phänomen in diesem vorrevolutionären Jahrzehnt, die sogenannten Illuminaten, Illuminati, die Erleuchteten. Die Erleuchteten, die Illuminaten, waren ein Geheimbund, der ungefähr 10 Jahre existierte, zwischen Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre. Dann wurden sie entdeckt und verboten. Es war ein Geheimbund von Intellektuellen, von Akademikern, also Professoren an Universitäten, und von Schriftstellern. Ihr Ziel war, das hat Mao Zedong später so genannt, glaube ich, oder Lenin, das weiß ich nicht mehr, ja, ihr Ziel war der Marsch durch die Institutionen. Der Marsch durch die Institutionen bis hin zum Souverän. Wir sind ja in Fürstentümern, es gibt einen absolutistischen Herrscher da. Ja. Dieser Souverän soll am Ende, so die Utopie, die politische Utopie, umstellt werden von aufgeklärten Beratern, ja, die dann mit ihm als dem starken Arm eine Reform oder Revolution von oben durchführen. Nicht von unten, wie später die Französische Revolution, sondern von oben. Also eine Spielart des aufgeklärten Absolutismus in Gestalt aufgeklärter, zum Teil radikal aufgeklärter Fürsten, Berater, in welcher Gestalt also die Aufklärung das Regiment übernehmen soll. So, das ist also natürlich schon ein ziemlich massives politisches Unternehmen, alles im Geheimen, wird dann sozusagen entdeckt, wird dann schließlich entdeckt. Alle möglichen Intellektuellen werden angeworben, auch Schiller. Schiller hat Sympathie dafür, zieht aber nicht mit. Warum? Ihm erscheint das Konzept trotz der guten Absichten als problematisch. Und das verhandelt er im Don Carlos, und zwar in der Figur des Marquis Posa. Der ist nämlich ein quasi illuminatischer Berater des spanischen Königs. Oder er wird zu einem solchen und will es sein. Ja? Das Drama spielt ja viel früher im 16. Jahrhundert, während der niederländischen Befreiungskriege gegen Spanien. Schiller sieht das Dilemma darin, dass diese Aufklärung gewissermaßen dirigistisch von oben nach unten wirken will, also im Grunde die Herrschaftsdynamik des Absolutismus spiegelt. Von oben nach unten. Von unten nach oben gibt es keinen Weg. Ja. Sie ist selber, also dieser Geheimbund ist selber dirigistisch und autokratisch. Die Führer des Geheimbundes lassen die Mitglieder unten völlig im Unklaren über ihre wahren, sprich revolutionären Ziele. Und genauso macht es Marquis Posa mit Don Carlos. Ja, und das ist genau der Knackpunkt für Schiller. Er sagt, das ist keine echte Aufklärung, wenn ich meine Mitkämpfer im Unklaren lasse über die Ziele. Und genau daran scheitert auch Makiposas Versuch, den König umzudrehen. Und es kommt zum typischen Tragödienende. Makiposa wird getötet und Don Carlos wird also dem Großinquisitor übergeben, also dem Flammentod oder einer sonstigen Hinrichtung. Aber das ist natürlich also im Grunde das Maximum an politischer Dramatik, vorrevolutionärer Dramatik, die Schiller hier also auf die Bühne bringt. Danach hat er aber, sagen wir mal, jegliche Lust am Dramenschreiben verloren. Dieses Stück war einfach zu groß, zu schwierig. Er hat es nicht in eine vernünftige Form gebracht. Er hat es nicht komprimieren können und so weiter. Es war für ihn gewissermaßen, etwas übertrieben gesagt, eine Niederlage. Und er wollte von Dramen nichts mehr wissen und hat tatsächlich 10 Jahre lang kein Drama mehr geschrieben. Ja. Er macht andere Sachen ab 1789-90. Er wendet sich der Geschichte zu, wird Professor in Jena, auch in Thüringen, und befasst sich mit jener Zeit der frühneuzeitlichen Religionskriege, schreibt eine Abhandlung über den Abfall der Niederlande, das war ja das Hintergrundsthema des Don Carlos, 1788. Er schreibt eine Abhandlung über die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, auch ein Religionskrieg der frühen Neuzeit, 1790. So dann wendet er sich danach der Ästhetik zu, also der ästhetischen Theorie der schönen Künste. Und schreibt also die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795, über naive und sentimentalische Dichtung, 1796. Gleichzeitig wendet er sich der Lyrik zu. Er schreibt bedeutende philosophische Lyrik, die können wir jetzt hier nicht behandeln, bekannt der Spaziergang, 1795. Und er schreibt, und darauf kommen wir noch zu sprechen, und das ist auch der populärste Schiller, den es überhaupt gibt, oder die populärste Seite seines Werkes, er schreibt Balladen. Balladen 1797, 98, das sogenannte Balladenjahr innerhalb der Weimarer Klassik. So, da sind wir dann schon in den späten 90er Jahren, die 10 Jahre sind um und erst 1799, also 10 Jahre nach dem Don Carlos, gibt es wieder Dramen von Schiller und dann in Serie Wallenstein 1799, Maria Stuart 1800, Jungfrau von Orléans 1801, Wilhelm Tell 1803 und so weiter. Das ist dann die klassische Periode der Schillerschen Dramatik und die fällt zusammen, fällt in diese Zeit von der Freundschaft von Goethe und Schiller, also die Kernphase der sogenannten Weimarer Klassik. In dieser klassischen Periode entsteht also Schillers große Ästhetik, seine bedeutende Lyrik und die großen Dramen. Für Schiller ist es dann schon das Spätwerk, was er nicht wusste, aber 1805 stirbt er ja schon an einer Krankheit. So, nun aber zurück auf Anfang. Der junge Schiller. Schiller um 1780, circa 20 Jahre alt, etwa wie Sie. Er ist in der Endphase seines Medizinstudiums und schreibt Die Räuber. Er schreibt aber gleichzeitig an seiner medizinischen Dissertation. 3 Anläufe braucht er. 2 werden zurückgewiesen wegen Mängeln. Erst beim 3. Mal klappt's. Das ist ein wissenschaftsgeschichtlich hochinteressanter Text. Sein Titel ist Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Heute nennen wir das Psychosomatik. Damals hieß es lateinisch Commercium mentis et corporis, also Zusammenhang von Geist, Mens und Körper. Diesen Die Wissenschaft von diesem Zusammenhang bezeichnete man damals als Anthropologie, Lehre vom Menschen. Und gemeint ist die Lehre vom ganzen Menschen, also Körper und Geist. Das ist heute trivial, aber damals steckte darin eine enorme Provokation und eine Provokation gegen die alteuropäisch-christliche, philosophisch-platonische Tradition eines Menschenbildes, das so aussieht: Der Mensch ist in Wahrheit Geist oder Seele, das ist sein Wesen. Der Körper ist die Hülle dieses Wesens. Oder Platon sein Gefängnis, also der Ort der Entfremdung. Die Heimat der Seele wäre woanders, jenseits, bei Gott oder wie auch immer. In unserem irdischen Leben bedeutet das, der Geist steckt im Körper, wie ein Ding in einer Schachtel, ja, steckt im Körper, ist aber an sich frei und unabhängig vom Körper. Und genau das, die Unabhängigkeit des Geistes vom Körper, wird von der neuen Anthropologie in Frage gestellt. Es gibt keine Unabhängigkeit des Geistes, sagen die Psychologen und Philosophen und auch Schillers Lehrer damals, sondern es gibt nur einen wechselseitigen Einfluss in Fluxus Physicus von beiden und eine wechselseitige Abhängigkeit. Das heißt aber auch, es gibt eine Abhängigkeit des Geistes, der Seele vom Körper und von körperlichen Zuständen. Damit verbunden, das leuchtet sofort ein, ist eine enorme Entmächtigung oder Depotenzierung auch des Vernunft-Ichs der Aufklärung. Ja? Denn das setzt ja auch Autonomie und Freiheit von allem Körperlichen, von allen Trieben und so weiter voraus. Genau das wird bestritten, diese Freiheit. Es ist eben auch kein Zufall, dass in dieser Anthropologie des späten 18. Jahrhunderts das Unbewusste entdeckt wird und erstmals über das Unbewusste geschrieben und nachgedacht wird. Nicht bei Freud um 1900, sondern hier, 1770, 1780. Der Dramatiker Schiller setzt dieses neue Wissen vom Unbewussten auch sofort um in den Räubern, in der Figur des Franz Moor. Franz Moor. Dieser wähnt sich ja als ein freies Vernunft-Ich, das machen kann, was es will. Und er erliegt am Ende gegen seinen Willen, den Willen seiner freien Vernunft, erliegt er den aus seinem Unbewussten kommenden Angstfantasien aus seiner Kindheit, die ihm in der Kindheit von den Ammen und Eltern eingepflanzt wurden, nämlich, dass ihn wann einmal das jüngste Gericht ereilen wird. Sieg des Unbewussten über die vermeintlich freie Vernunft. So, diese neue Anthropologie, die Schiller intensiv studiert und eben selber dazu geschrieben hat, löst bei ihm so etwas aus wie eine Weltanschauungskrise. Diese Weltanschauungskrise ist exemplarisch, denn sie wird sich in der deutschen Literatur wiederholen. Fast alle Intellektuellen ab dem späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein werden genau diese oder eine ähnliche Weltanschauungskrise erleben. Sie kommen aus einer christlichen Erziehung, sie kommen mit metaphysischen Vorstellungen von der Unsterblichkeit der Seele und was weiß ich. Und durch die Konfrontation mit der modernen Wissenschaft gerät diese Überzeugung in eine Krise, die entweder in radikaler Enttäuschung, in Wut und Hass oder so etwas zeitweilig mündet oder in einer Art Befreiungserlebnis, je nachdem. Aber bei Schiller fassen wir das erste Mal exemplarisch. Er verarbeitet diese Krise auch in seinen beiden einzigen Romanen, beides Fragmente, die philosophischen Briefe und den Geisterseher aus den späten 80er Jahren, ist aber nicht wichtig jetzt. Wichtig ist für Schiller selbst, dass er in und nach dieser Krise seinen persönlichen, aber schmerzlichen Abschied von den christlichen Glaubensvorstellungen vollzieht, eben den Vorstellungen von ewigem Leben bei Gott und Ähnlichen. Also Schiller wird ein ziemlich radikaler Agnostiker, ihn durch diese Krise und zu einem antimetaphysischen Denker. So, und von dieser Wende, Abwendung von der Metaphysik, Abwendung von der Jenseitshoffnung, realistische Anthropologie, die den Körper gleichberechtigt neben die Seele setzt, von dieser krisenhaften und Erfahrung einer Wende her, von daher ist nun seine große Ästhetik der 1790er Jahre zu verstehen, von denen wir meistens nur die Titel kennen. Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, Erhebung, sentimentalische Dichtung, Anmut und Würde und so weiter. Entsteht alles Mitte der 90er Jahre. Dazu ein paar Worte. Also, bin ich schon über die Zeit? Ach Quatsch, 13:30. Entschuldigung, kleine Irritation. Es ist jetzt, also sehe ich hier auch eine Uhr, es ist 12:50, ja. Und ich habe aber Zeit bis 13:30. Gut, irgendwie hatte ich jetzt immer den Schrecken, es ist ja gleich 12:30 und jetzt ist schon vorbei. Und es ist aus. Nee. Also alles gut. Wir sind ja ungefähr knapp die Hälfte, also ich werde durchkommen mit meinem Stoff, wenn ich das so sehe. Ja? Jedenfalls bin ich bei der Hälfte meiner Skizzenzettel da. Ne? Okay, also wichtig zu merken, Schiller durch das Medizinstudium erfährt eine in früher Zeit, das richtige Wissenschaftssystem wie heute gibt es ja noch nicht. Ja? Aber dennoch, Wissenschaft ist schon eine Losung der Aufklärung. Und in dieses neue, in diesen neuen Wissenschaftsdiskurs wächst Schiller mit seinem Medizinstudium hinein. Ja? Und dieses setzt sozusagen den Konflikt mit seinen Herkunftsüberzeugungen aus der Familie. Er wollte ursprünglich mal Theologe werden, ja? Priester. Setzt einen Konflikt und dieser Konflikt bildet also diese typische Weltanschauungskrise von Aufklärungs- und Nachaufklärungsintellektuellen bei Schiller in exemplarischer Form. Und das muss man wissen für seine Gedankenarbeit dann danach in der klassischen Periode und so eben auch in der Ästhetik. Also die berühmteste, bedeutendste seiner ästhetischen Schriften ist eben die ästhetische Erziehung. Ästhetische Erziehung, was soll das eigentlich sein? Also gehen wir mal vom Wort aus. Ästhetik geht zurück auf griechisch aisthesis und das heißt Sinnlichkeit, Empfindung. Es geht also um sinnliche Erfahrungen durch die Sinnesorgane, nicht um abstrakte Denkerfahrungen, um Vernunftakte, um logische Schlussformeln und Ähnliches. Es geht um sozusagen die körperliche Seite der Weltauffassung, die körperliche Seite der Erkenntnis. Das ist das eine, was also mit Ästhetik bezeichnet wird, auch im 18. Jahrhundert. Und das andere ist, dass dieser Terminus sich dann verschiebt und so etwas meint wie eine Theorie der schönen Künste. Ästhetik, Theorie der schönen Künste, Malerei und so weiter und eben auch der Literatur. Das hängt aber zusammen, die Sinnlichkeit und die schönen Künste. Denn die Literatur, also die Malerei, bei Malerei ist es und Musik ist es offensichtlich, ja, die Musik wird eben durch die Ohren wahrgenommen, das ist ein sinnliches Erleben und die Malerei wird durch die Augen wahrgenommen, ist auch ein sinnliches Erleben. Bei der Literatur ist es etwas schwieriger, weil es gibt natürlich eine Form der Literatur, die nur die Vernunft anspricht, das sind theoretische oder philosophische Texte. Ja? Die Sinnlichkeit soll da keine Rolle spielen. Das wird aufgenommen als Information. Und genauso auf diesem Wege, nämlich über philosophische und theoretische Texte, versuchte die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, also seit 1700, die Menschen eben aufzuklären und irgendwie auch zu schulen, politisch und im Sinne, was weiß ich, von Gerechtigkeit, Moral und ähnlichen Dingen. Ja? Läuft über die Vernunft. So. Die Literatur aber ist ein Diskurs, der nicht nur die Vernunft anspricht, sondern eben unsere Empfindungswelt, unsere Sinne, unsere Triebe, unsere Gefühle, unsere Affekte. Genau das, was aus der Philosophie und aus dem Theoriediskurs radikal ausgeschlossen wird, das hat hier nichts zu suchen, hat in der Literatur seinen Platz. Die Literatur spricht den ganzen Menschen an im Sinne dieser Anthropologie jener Zeit, ja, und die auch Schiller vertritt, die tierische und die geistige Natur. Das heißt, die Künste sind auch immer unweigerlich an die Sinnlichkeit des Menschen gekoppelt. Aesthesis eben, und deshalb kommt es zu dieser Begriffsübertragung Theorie der Sinnlichkeit, Theorie der Künste. Ästhetische Erziehung bei Schiller leitet sich jetzt aus diesem Gedankengang ganz klar ab. Auch Schiller will die Menschen erziehen, wie die Aufklärer es wollten, aber eben nicht nur über ihren Kopf und nicht nur über rationale Einsicht, sondern ästhetisch, das heißt über ihre Sinnlichkeit, als eine Schule der Empfindungen, eine Schule des Gefühls. Ja. Die Einsicht in die Begrenztheit der menschlichen Vernunft, wie er sie aus der Anthropologie gewonnen hat, ist immer vorausgesetzt. Die Vernunft ist nicht allmächtig, auch nicht im eigenen Ich. Also wenn ich auf den Menschen einwirken will, muss ich auf den ganzen Menschen einwirken, ich muss auch auf seine Triebnatur einwirken. Die moralische Aufklärung des Kopfes, die alte Aufklärung, ist zu wenig. Wir brauchen ästhetische Erziehung, das ist also das sehr anspruchsvolle, ambitionierte Programm Schillers. Der ganze Mensch soll erreicht werden. Und Ziel wäre, einer gelungenen ästhetischen Erziehung, Ziel wäre, dass die beiden Naturen des Menschen, Vernunft und Sinnlichkeit, Verstand und Triebe, in eine Balance, in eine Harmonie, ein ausgewogenes Verhältnis geraten und nicht der Körper durch die Vernunft terrorisiert wird oder die Vernunft durch den Körper dominiert wird. So, diese Balance, das wäre also geglücktes Menschsein für Schiller. In allen Dingen, im Privaten, in der Liebe, im Schaffen und so weiter. Balance dieser beiden Naturen. Wie und wer erzieht den Menschen nun, dass er dahin vielleicht kommt, zu dieser inneren Ausgeglichenheit? Schiller, die Künste. Die Künste leisten diese Erziehung. Warum? Ich habe es schon gesagt, weil die Künste der einzige Diskurs sind und die Literatur und die Dichtung der einzige Diskurs ist, der Kopf und Herz, Verstand und Gefühl gleichermaßen anspricht. Natürlich gibt es noch einen anderen Diskurs, ja? Das ist die christliche Predigt oder auch die islamische, ist völlig egal. Also in theologischen und in religiösen Kulturen funktioniert natürlich die Volkserziehung immer über die zugleich Ansprache von Kopf und Herz. Das ist völlig klar. Und in einer aufgeklärten Kultur, so Schiller, muss das aber auch so sein, weil die Menschen nicht mehr aus ihren Köpfen und aus ihrem Verstand bestehen. So. Deshalb ästhetische Erziehung. Die Künste sollen dazu beitragen, dass der Mensch sozusagen zu einer Balance kommt zwischen den beiden Naturen. Und das ist jetzt nicht unbedingt schon ein politisches Ideal. Ja. Im Grunde ist das sehr bescheiden, weil das spricht den Einzelnen an und seine Lebensführung, die er in dem kleinen Kreis, in dem er lebt, seine Familie, seine Freunde und so weiter realisieren kann. Und ob das Gesamtgesellschaft realisiert werden kann, ist die große Frage. Die lässt er auch beiseite. So. In den ästhetischen Briefen, also Briefe über die ästhetische Erziehung, formuliert Schiller also so etwas wie eine Ästhetik der Versöhnung, nämlich der beiden Naturen des Menschen und damit eine Ästhetik oder Philosophie des Glücks. Aber Schiller ist Realist. Auch das hat er durch die frühe Anthropologie gelernt. Er weiß, dass das Leben auch Unglück enthält und dass das menschliche Leben immer und ausnahmslos in einem Unglück endet, nämlich im Tod. Und dafür braucht er eine andere Ästhetik. Eine Ästhetik der Entzweiung von Körper und Geist. Zwei Modelle, also man hat es in der Schiller-Literatur Schillers doppelte Ästhetik genannt. Ja? Ästhetik der Versöhnung, Ästhetik der Entzweiung. Und auch hier gibt es eine ästhetische Erziehung und die Erziehung leistet die Kunst, die literarische Kunst und zwar die Tragödie. So, der Titel dieser Ästhetik der Entzweiung ist die Theorie des Erhabenen. Erhaben, das Erhabene. Französisch sublim, Englisch sublime, Lateinisch sublimis, das Hohe, das Erhabene. Erhaben ist das, was größer ist als wir Menschen. In den Religionen ist das Gott. In der Aufklärung ist es die Natur. Der Kosmos sowieso, aber auch gewaltige Naturerscheinungen wie Gebirge, das Meer und Ähnliches. All diese Erfahrungen der Natur, der großen, der erhabenen Natur, geben uns das Bewusstsein unserer eigenen Kleinheit. Sie schlägt uns nieder. Was für Winzlinge sind wir doch, verglichen mit der großen Natur. Nun, dagegen müssen wir uns auch irgendwie behaupten. Behaupten, das ist dann auch die Frage, die sich die Ästhetik des Erhabenen im 18. Jahrhundert stellt. Nicht nur Schiller schreibt eine Ästhetik des Erhabenen. Kant hat eine geschrieben, die Engländer haben eine geschrieben und so weiter. Das geht durch die ganze europäische Aufklärung, der Diskurs über das Erhabene. Und die Frage ist immer, wie gehen wir denn mit dem, was größer ist als wir und was uns eigentlich Furcht macht oder Unsicherheit, wie gehen wir denn damit um? Wir müssen uns dagegen ja auch behaupten und können nicht sozusagen umfallen und so weiter. Und diese menschliche Selbstbehauptung angesichts dessen, was größer ist als wir, so Schiller, aber nicht nur er, die läuft nun eben doch über dieses Spezialvermögen, was der Mensch hat, nämlich Geist und Bewusstsein. Das wurde zwar anthropologisch als relativ schwache Instanz angenommen, aber etwas kann sie doch, nämlich sich in Gedanken ablösen, Fantasien, Tagträume, Überlegungen, Projektionen, Utopien. Sie kann sich ablösen von der Macht des Außen, vom Absolutismus der Wirklichkeit. Es besteht eine gewisse relative Freiheit, ein Spielraum, sich andere Dinge auszudenken, als in der Wirklichkeit bestehen. Also hier kommt jetzt die Stärke des Geistes im Natur-Geist-Verhältnis oder Körper-Geist-Verhältnis des Menschen zum Zuge. Denn die Vorstellungswelt des Geistes, des individuellen Geistes, also das, was Sie sich vorstellen, wovon Sie träumen und so weiter, das kann relativ frei sein von den strikten Randbedingungen der Außenwelt, die auf Sie Einfluss haben. Ja? Insofern ist Ihre Fantasie, ist Ihr Kopf auch frei. So, und dieses Potenzial braucht und nutzt Schiller hier auch. Denn was ist im Leben eines Menschen am Ende größer als dieser Mensch? Der Tod. Die Naturtatsache der Sterblichkeit des Individuums. Wie damit? Wie mit diesem Todesbewusstsein umgehen? Wir, das heißt unser Geist, will nicht sterben. Aber der Tod ist unausweichlich und stärker als wir. Das heißt, wir können ihn nur, das ist sozusagen Schillers Conclusio, Wir können ihn am Ende nach allem Widerstand nur annehmen. Und dies ist eine freie Leistung des Geistes. Die Einsicht hier aus dieser sozusagen Sterblichkeitsnotwendigkeit nicht herauskommen zu können. Der Geist weiß und hat die Utopie der Balance von Körper und Geist, also eine Utopie des Glücks. Und er hat zugleich das Wissen und die Möglichkeit des Wissens, diese Utopie aufzugeben und der Sterblichkeit, der eigenen Sterblichkeit zuzustimmen, in sie zu resignieren, wie man im Deutschen aussagt. Das ist also, sagen wir mal, die lebenspraktische, lebensphilosophische, so nennt es Schiller, lebensphilosophische Lehre der Theorie des erhabenen Umgang mit der eigenen Sterblichkeit, und zwar ein letztlich zustimmender Umgang mit der eigenen Sterblichkeit, ohne, und jetzt kommt der alte Abschied von der Metaphysik zum Zuge, ohne auf Hoffnungen von Unsterblichkeit der Seele zurückzugreifen. Also eine postchristliche Ars Moriendi, Kunst zu sterben. So, ästhetische Erziehung, um diese Kunst zu lernen, die ästhetische Schule dieser Erfahrung ist die Tragödie. Denn Tragödien sind Geschichten oder besser Dramen vom Untergang. Es geht fast immer um den Tod. Ödipus, exemplarisch, stirbt zum Beispiel nicht, ja. Also jedenfalls nicht in dieser Sophokles-Tragödie. Aber sonst geht es um den Tod eines Individuums, um dessen Untergang. Hölderlin, Zeitgenosse Schillers, hat ja ziemlich intensiver noch als Schiller über die Tragödie nachgedacht, und zwar eben unter diesem Stichwort des Untergangs. Tragödien sind Untergangsgeschichten. Gut, also da geht einer unter, oder eine stirbt also auf der Bühne, aber wir als Zuschauer erleiden im Theater oder heute am Fernseher, übrigens erleiden wir die tatsächlich noch, weil die Tragödie ist ja nicht ausgestorben. Jeder Fernsehkrimi, jedenfalls im deutschen Fernsehen, erzählt eine Tragödie. Nur wird sie nicht mehr erzählt wie in den klassischen Tragödien, weil wir haben eingebaut, a priori, eine Beobachter, Figur, den Kommissar, den Detektiv, wer auch immer, der das Ganze nur beobachtet und nicht selber erlebt. Und der kommt in der Regel immer heil daraus hervor. Deswegen, wir leiden mit dem Kommissar meinetwegen, deswegen erleben wir die Tragödie, die da immer stattfindet, es geht nämlich immer um einen Untergang oder mehrere, die erleben wir dann nicht als Tragödie, aber im Kern sind es permanent, Tragödien permanent, die durch den heutigen Fernsehkrimi oder überhaupt jeden Krimi erzählt werden. Also, als Zuschauer in Tragödien erleiden wir durch das sogenannte tragische Mitleid, also das Gefühl des Zuschauers im Theater, erleiden wir diesen Untergang mit und üben also gewissermaßen die Erfahrung der Sterblichkeit ein. Wir konfrontieren uns durch die Identifikation mit dem Bühnenhelden, konfrontieren wir uns mit der Erfahrung der Sterblichkeit. Wir führen uns den Tod vor Augen, den eigenen am Ende. Ja? Um am Ende, wenn der eigene Tod ansteht, das ist ein ziemlich kühner Gedanke von Schiller, und ob der realisierbar ist, das muss ich auch abwarten, das werde ich mal sehen, ja? Um am Ende mit dem eigenen Tod so umzugehen, wie mit dem Tod der Helden auf die Bühne. Das heißt, aus einem gewissen Abstandsverhältnis heraus, aus einer Beobachterdistanz, nicht aus der unmittelbar betroffenen Distanz in Furcht und Schrecken oder sonst was, sondern ja, in kühler, besonnener Manier, so wie ich im Theater den Tod Also das ist ziemlich stark, ja. Und ob das realisierbar ist, ist die Frage, aber es ist tatsächlich Schillers Traum. Und darin, genau darin, in dieser kontrafaktischen Position, ja, ich sterbe eigentlich, aber es gibt in mir eine exzentrische Position, die das beobachtet, dass ich sterbe. Ja? Und die stirbt in dem Moment, also solange ich beobachte noch nicht gewissermaßen, das ist es sozusagen das phantasmatische Potenzial des Geistes, auf das er hier setzt. Ja? Der Körper stirbt, aber der Geist stirbt auf andere Weise. Also wenn er nicht vorher dement wird und so, dann ist sowieso alles anders, ist klar. Ja? Aber sonst, das ist sozusagen hier dieser starke Gedanke, dieser Geist, der eine gewisse Abstandsposition zu allem körperlichen Geschehen einnehmen kann, kann es in gewisser Weise vielleicht doch auch gegenüber dem eigenen Tod. Also vielleicht nicht im Augenblick des Sterbens, aber im Vorfeld, wenn man weiß, dass man sterben wird. Also es ist also eine quasi existenzialistische Philosophie, die hier Schiller schon entwickelt. Aber eine solche Philosophie hat natürlich nicht mehr viel zu tun mit dem, was wir und auch wir Germanisten in aller Regel Idealismus nennen. Dieses Wort ist ja viel freundlicher, viel heller. Aber Schiller war eben auch kein Idealist in diesem gemeinen und plattläufigen Sinne, sondern er war ein Realist durch und durch. Und das zeigt sich nicht nur in seiner Philosophie der Künste, also der Ästhetik, sondern auch in seiner Philosophie der Geschichte und seinem Bild von der Geschichte. Denn wir wissen ja, er war Professor für Geschichte, er hat geschichtliche Abhandlungen geschrieben, das war auch ein Feld, auf dem er gearbeitet hat. Der Schiller, der jüngere Schiller, also der Schiller der 80er Jahre, ging in Sachen Geschichte noch ganz vom Aufklärungsdenken aus. Geschichte ist ein Prozess des Fortschritts, von primitiven Anfängen hin zu einer Vernunftrepublik mit Freiheit und Gerechtigkeit. Der Fortschrittsgedanke der Aufklärung also des 18. Jahrhunderts bezog sich noch nicht und keineswegs allein auf technischen Fortschritt. Ja, der ist ja unleugbar und den erleben ja auch wir und Sie als junge Leute, wie der unaufhörlich weitergeht, technischer Fortschritt. Ja. Sondern es ging immer darum, gibt es auch einen moralischen Fortschritt? Werden die Menschen eigentlich auch besser durch den, vielleicht mit Hilfe des technischen Fortschritts? Also das haben wir bis heute noch nicht gesehen. Ja. Und insofern sind es zwei Fragen, technischer und moralischer Fortschritt. Aber Schiller glaubte noch auch an einen moralischen Fortschritt der Menschheit. Die Menschheit wird besser, sie wird vernünftigere Staaten und so weiter Gesellschaften gründen. Dieses ist niedergelegt, diese Überzeugung ist niedergelegt in einer berühmten Schrift seiner Antrittsvorlesung als Geschichtsprofessor 1789 über Universalgeschichte. Universalgeschichte, also Menschheits- oder Weltgeschichte, wie auch immer, Geschichte im Ganzen. Nicht jetzt Einzelgeschichte. Da orientiert er sich an Kant und an anderen Autoren dieser Zeit. Auch Kant hat schon einen Aufsatz zur Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, also eine geschichtsphilosophische Schrift. Und die Absicht der Geschichte, das Ziel der Geschichte ist eben eine gerechte, moralische, vernünftige Gesellschaft. So. Und es ist bei Schiller so, dass genau dieses Modell der Geschichte als Fortschrittsgeschichte, auch in moralischer Hinsicht, zerbricht in dieser Zeit, um 1790 bei ihm zerbricht. Und zwar paradoxerweise durch die Erfahrung der Französischen Revolution, die 1789 startet. Paradoxerweise deshalb, weil die Französische Revolution ja von den deutschen Intellektuellen dieser Zeit, den Aufklärern und auch von Schiller, begrüßt wurde als ein Umbruchsgeschehen hin zu einer neuen, besseren Zeit. Aber die Französische Revolution schlägt bekanntlich, und zwar 1794, also gut 5 Jahre nach Beginn, 1794 um in die Phase der Grande Terreur, also der Schreckensherrschaft, der Herrschaft der Guillotine mit Massenhinrichtungen. Nicht nur mit der Guillotine wurde gearbeitet. Es gab auch Massenerschießungen und es gab besonders einfallsreich Massenertränkungen in der Rhone beispielsweise. Massenertränkungen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Für Schiller, die Nachrichten, die kommen nach Deutschland. Ja. Es gibt französische Zeitschriften, Zeitungen, die in Deutschland gelesen werden und ähnliches auch in Weimar. Also klar, die waren jetzt nicht so à jour wie heute, wenn wir also die Nachrichten aus dem Internet aufmachen, aber eine Woche später hatten sie die Nachrichten alle auch in Weimar. Für Schiller ist dieser Umschlag in die Terrorphase, in die Schreckensherrschaft, ein Schock. Vernunft schlägt um in Terror. Er nennt es einen Rückfall in die Barbarei. Rückfall in die Barbarei. Und damit in diesem Wort begreift er für sich, dass Geschichte offenbar nicht linear verläuft. Nicht linear im Sinne eines stetigen Aufstiegs und Fortschritts nach oben. Sondern, dass sie eben nicht linear verläuft, das heißt chaotisch, im Zickzack, im Auf und Ab. Sie kann sich eben auch in die Gegenrichtung bewegen. Rückfall. Regression in die Barbarei. Und damit gibt es eben auch keine Fortschrittsgarantie. Die Aufklärung ging großenteils noch davon aus, dass der Fortschritt in der Geschichte irgendwie durch einen Weltplan garantiert sei, vielleicht auch durch einen göttlichen Plan, da wo sie auch noch theologisch dachten, ja, durch einen göttlichen Plan. Das ist bei Schiller eben alles aufgegeben. Es gibt keine Fortschrittsgarantie. Die Geschichte kann an jedem Punkt, an dem sie steht, umkippen ins Gegenteil. Ja, der deutsche Faschismus ist ein wunderbares Beispiel. Damit hätte man ja nicht gerechnet als aufgeklärter Deutscher um 1900, dass 1930 also die nackte Barbarei ausbricht, ja, beispielsweise. Geschichte ist also Risikogeschichte, auch für Schiller. Sie kann jederzeit ins Unheil abstürzen. Die Schrift, in der er diese Überzeugung niederlegt, ist seine letzte Schrift über das Erhabene und die heißt auch so über das Erhabene 1801. Und in dieser Schrift nimmt er die Position, die optimistische Position seiner Jenaer Antrittsvorlesung 1789, praktisch eins zu eins zurück. All die großen Hoffnungen werden aufgegeben, durchgestrichen. So. Und diese merkwürdige Erfahrung, ja, von dieser Umschlag von Geschichtsoptimismus, typisch Aufklärung, in ein sehr skeptisches, radikal skeptisches, fast pessimistisches Geschichtsbild, man kann gut gehen, ja, aber es kann aber auch jederzeit schlecht gehen. Darin sehe ich Schiller wirklich als exemplarischen Denker der Sattelzeit, also der Zeit, in der die Moderne und ihre Geschichte im Keim vorhanden ist. Denn Schiller um 1800 denkt buchstäblich die Moderne, die ja jetzt erst kommen wird, bis zu ihren bitteren Ausgängen hindurch. Indem er die aufgeklärte Überzeugung von Fortschrittsgeschichte um 1800 bereits als Illusion durchschaut, so läuft Geschichte nicht, ja, ist er ein exemplarischer Denker, viel mehr als andere große Köpfe dieser Zeit. Er steht auch allein. Diese Überzeugung trennt ihn von den meisten Zeitgenossen und der bekannteste davon ist Hegel. Ein immens einflussreicher Geschichtsdenker der Moderne über die ganze westliche Welt hinweg dann. Hegel, für den eben dann, das ist 30 Jahre später oder so, wenn er seine Sachen schreibt, Hegel, der eben die Geschichte als Gang des Weltgeistes zu sich selbst, also zur Vernunft begreift, als eine letztlich metaphysisch verbürgte Fortschrittsgeschichte. Von Hegel geht dann der Weg zu Marx. Marx lässt die ganze Metaphysik hinter sich, aber die Überzeugung, dass die Geschichte eine Fortschrittsgeschichte ist, das ist die Überzeugung des historischen Materialismus und so wächst diese Überzeugung im 20. Jahrhundert hinein. Aber Schiller hat er mit seinem Realismus gegenüber Hegel und Marx aber doch recht. Denn was er an der Französischen Revolution erkannte, der Umschlag von Vernunftabsicht in Terrorherrschaft, wiederholt sich in jeder großen Befreiungsrevolution des 20. Jahrhunderts. In der russischen, ja, zu Stalin, Terror, in der chinesischen, der späte Mao Zedong, bis hin zu den islamistischen Revolutionen, eigentlich die Fratzen einer Revolution nur von heute. Und diese Düsternis im politischen Utopismus schon um 1800 gesehen zu haben, ja, da ist, wenn man so will, ist Schiller ist durchgedrungen bis zum postmodernen Denken nach dem Ende der Vorherrschaft des Neomarxismus in den 70er, 80er Jahren. Er ist bereits schon dort. Ja. Insofern ist er exemplarisch. Dieses schwarze Loch im Zentrum der Geschichte sah um 1800 in der deutschen Literatur und Philosophie eigentlich nur Schiller. Jedenfalls von den Größen. Ja. Und dieses Geschichtsbild, dieses neue, skeptische, realistische Geschichtsbild wird nun von Schiller in seinen späten Tragödien durchgearbeitet und verhandelt. Es sind dies alles Geschichtsdramen, die vorhin genannten Dramen, die also in der Freundschaft mit Goethe und im Austausch mit ihm, es gibt ständig Briefwechsel über das, was sie da gerade schreiben, auch über diese Dramen, was er in dieser Zeit schafft. Also den Wallenstein von 1799, die Maria Stuart 1800, die Jungfrau 1801, Wilhelm Tell 1803 und dann gibt es noch in diesem Kontext ein bedeutendes Nachlass. Fragment, das ist nur als Plan da und in einzelnen Szenen, Schiller ist darüber gestorben, nämlich den Demetrius. Das ist ein Kapitel aus der russischen Geschichte, Zarengeschichte des 17. Jahrhunderts. Spätes 16. Jahrhundert, um 1600, sage ich mal. Demetrius, ist das frühe 17. Jahrhundert oder? Ja, frühe 17. Jahrhundert. Also auch ein Geschichtsdrama, Demetrius. Ja. In diesen Dramen die sogenannte klassische Dramatik. Klassische Dramatik, das klingt so wunderbar, ja. Aber in diesen Dramen wird dieser historische Realismus durchgearbeitet. Darauf lege ich Wert, dass Sie das mal gehört haben. Im Wallenstein muss der Held, also Wallenstein, lernen, am eigenen Leibe buchstäblich lernen, dass Geschichte nicht berechenbar, nicht vorhersehbar, nicht beherrschbar ist, wie er es glaubt. Und deshalb besser Politik machen zu können. Ne? Sondern dass Geschichte ein radikal offener, nicht kalkulierbarer Prozess ist, in den gerade der meint, er könnte ihn kalkulieren, untergeht, nämlich er selbst. Das ist ein Lehrstück auf diese, wenn Sie so wollen, ein Lehrstück auf diese Einsicht, Geschichte ist ein radikal offener, inkalkulierbarer Prozess. Und zugleich damit ist Geschichte ein Prozess, in dem das Gute und die Guten, in dem Fall die Jungen, nämlich Max und Tekla, ein Liebespaar, die aber nicht zusammenkommen dürfen, Max und Tekla, Max und Tekla, indem ein Prozess, in dem also die Guten ebenso unkalkulierbar zufällig untergehen können. Müssen nicht, können aber jederzeit. Es gibt für nichts eine Garantie. Auch nicht für das Glück der jungen Leute. Eine schwarze Dramatik, ja? Klassische Dramen, aber schwarze Dramatik. Dito in der Maria Stuart. Wir sind wieder in den Religionskriegen. Der Wallenstein handelt ja vom 30-jährigen Krieg. Also, und dazu muss man übrigens wissen, ja, die Religionskrise des 16. und 17., die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts wurden in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts als Vorstufen und Vorarbeit ihrer selbst, also der Aufklärung, angesehen. Man hatte ein sehr positives Bild von diesen Auseinandersetzungen, denn sie lösten ja, sie führten ja zur Ablösung vom alten Katholizismus und ja, die Aufklärung war protestantisch. Und also dieses positive Bild, das wird bei Schiller durchaus angegriffen. Also bei Maria Stuart sind wir wieder in den Religionskriegen, zugleich Krieg zwischen England und Frankreich. Und die Religionsparteien, also Protestanten und Katholiken, die Protestanten in England, die Katholiken in Frankreich, treiben im Namen des jeweils wahren Glaubens, den jeder für sich in Anspruch nimmt, am Ende nichts als reine Macht- und Interessenpolitik. Also das wird dermaßen skeletisiert in diesem Drama. Ja, das ist eine regelrechte Ideologiekritik der Glaubenskriege, hinter denen, es ist wirklich irgendwie die simpelste alte marxistische Ideologiekritik, hinter der nichts anderes als Machtinteressen stehen. Ein ziemlich, sagen wir mal, natürlich im Mittelpunkt ist die spektakuläre Auseinandersetzung der beiden Königinnen, ja, also Elisabeth und eben Maria. Aber das ist gewissermaßen auch Theaterdonner. Der Grund, von dem sich das abhebt und diese persönliche Dramatik sich entwickelt, der Grund ist also dieser düstere, eiskalte von Machtkriegen hinter der Fassade von Religionskriegen. Im Demetrius, also jenem Fragment, von dem wir so den Ablauf des Ganzen haben wir eine gute Vorstellung, weil es gibt Skizzen und Pläne von Schiller. Und deswegen kann man über das schon ganz gut reden und ein Bild davon haben. Aber der Demetrius, da geht es also darum, dass es gibt einen Zar in Russland und es gibt die Rede, dass der eigentlich unrechtmäßig an die Macht kam, weil der wahre Thronfolger wurde vertrieben und lebt im Exil. Und da gibt es im Exil in einem Kloster eben unseren Demetrius, von dem dann gesagt wird, du bist übrigens der legitime Nachfolger. Ja? So, das will er erst nicht glauben, dann doch. Und dann macht er sich nach Russland auf, wird begeistert vom Volk empfangen. Jawohl, du bist unser wahrer, legitimer Herrscher, er ist Volksfreund und Befreiungskämpfer und er kommt an die Macht. Wird Zar. Also auch hier sozusagen eine Art ja, große Befreiungsstory, die aber typisch Schiller umschlägt. Denn sobald Demetrius Zar ist, kippt er um in den Tyrannenmodus. Ja. Also das ist beinahe platt, wie sozusagen sein schwarzes Geschichtsbild hier ins Bild gesetzt wird. Herr Schiller, könnte man also fragen, wo bleibt das Positive? Das ist eine berühmte Frage der deutschen Literaturgeschichte, aber aus einer anderen Zeit. Die wurde an den Satiriker Erich Kästner in den 20er Jahren gestellt. Herr Kästner, wo bleibt das Positive bei Ihren Satiren? Ja? Aber man könnte sie auch hier stellen. Herr Schiller, wo bleibt das Positive? Naja, sagen wir dann als Schiller-Verteidiger, im Tell, im Wilhelm Tell steckt doch das Positive. Nun, der Wilhelm Tell ist Schillers weltweit berühmtestes Drama, vor allem in der Schweiz, klar. Denn Tell ist ein Schweizer Volksheld und Freiheitskämpfer des frühen 14. Jahrhunderts, 1307, 1310 sowas. Ja. Und hier in Wilhelm Tell wird ja nun doch eine gelingende Revolution mit minimalst möglichem Gewaltaufwand, es muss schon Gewalt eingesetzt werden, aber es hält sich in Grenzen, und mit einem glücklichen Ende, einem versöhnten Volk gezeigt. Der Weg zum politischen Glück. Ist das jetzt nicht die positive politische Utopie Schillers? Ja und nein. Ja, es ist eine Utopie und es wird ein Gelingen gezeigt. Deswegen ist der Wilhelm Tell ja heute noch ein Feststück, ein Festspiel in der Schweiz. Es wird eine Utopie gezeigt. Aber, und das ist ganz schön tricky, also geschichtsphilosophisch und geschichtstheoretisch ganz schön tricky, diese Utopie wird historisch zurückverlegt. Zurückverlegt vor die Moderne, vor die Renaissance, vor die Reformation, vor die frühe Neuzeit, ins Mittelalter. 1300, Mittelalter. Und das Mittelalter ist in Schillers Geschichtsschema, denken Sie, haben Sie vielleicht schon mal gehört, können wir jetzt aber nicht so vertiefen, ja, über naive und sentimentalische Dichtungen, Begriffe sind naive und sentimentalische. Sentimentalische, grob gesagt, ist das Moderne, das Reflektierte, das Gebrochene, das zerrissene Ich und so. Das Naive ist im Grunde das Antike, die Hirten in Griechenland oder so etwas, ja, glückliches Leben ohne viel Reflexion und mit viel Muse und Einheit von Körper und Geist. Ja. Gut, also das ist das glückliche, naive Zeitalter. Und das Mittelalter in Schillers Geschichtsbild gehört zu dieser Phase. Das heißt, der Tell und das Tell-Geschehen ist von ihm und zwar bewusst in das naive Zeitalter platziert worden. Und Tell ist auch ein explizit naiver, nämlich reflexionsarmer Held. Er denkt nicht gern, sagt er mehrmals. Ja? Er handelt einfach. Ein naiver, reflexionsarmer Held. Und hier in die naive Zeit und die naiven Gesellschaftsformen, also gemeint sind kleine Gesellschaften, wenige Menschen, die sich dörflich kennen, keine anonyme Massengesellschaft, keine großen Stadtgesellschaften. All die Organisationsformen der Moderne, die Verkehrsformen der Moderne sind nicht da. Und das ist für Schiller das ganz Entscheidende. In dieser, sagen wir, von Menschen relativ leeren Welt, im Unterschied zur Moderne, wo die Welt relativ voll ist von Menschen, in dieser leeren Welt der kleinen Gesellschaften, da kann so etwas gelingen, wie eine humane Revolution. Da konnte sie gelingen, muss man sagen, denn, das heißt implizit, unter den Bedingungen der Moderne kann das nicht mehr gelingen. Denn die Bedingungen der Moderne sind die Riesengesellschaften, sind die anonymen Massen, sind die komplexen Organisationsformen der Staaten, Landesteile, Gemeinden und so weiter. Ja. So zeigt Schiller eine politische Utopie, ja, aber im Modus des Einst und Vorbei. Für uns Moderne ist es nicht mehr erreichbar. Was uns bleibt, ist nur das Ideal. Also die Idee von etwas gelungenem Guten. Das Ideal, nicht die Realität, werden wir mehr haben. Aber das Ideal haben wir noch. Und dieses, so Schiller, soll uns als Richtschnur dienen in einer desolaten Welt. Das ist Schillers Idealismus. Kein naiver Idealismus, der glaubt, dass die guten Ideen alle eins zu eins umgesetzt werden, sondern der weiß, dass das womöglich und wahrscheinlich nicht geschieht. Und dennoch an diesen Ideen des Guten und des gelingenden Guten festhält als eine Art normativer Richtschnur, einer Orientierung unseres Handelns. Das ist also ein skeptischer Idealismus, der am Ideal festhält und zugleich um seine Ohnmacht weiß. Und dann weiß, dass die Realität oft anders läuft. So, was bleibt uns dann noch? Und wo ist die Hoffnung? Im Großen, Weltpolitik und so weiter, nicht oder kaum. Das sagen die Dramen. Aber wohl im kleinen, alltäglichen und unmittelbar menschlichen, der menschlichen Nähe. Das sagen die Briefe über die ästhetische Erziehung. Wenn es am Ende heißt, wo ist denn diese Balance, ja, die Balance der menschlichen Natur zu erreichen, dann sagt er eigentlich nur in den Nischen der großen Gesellschaft, wo wenige Menschen zu einem guten Verständnis zueinander kommen. Also das sagen die ästhetischen Briefe und das sagen jetzt als Kunstform Schillers Balladen. Hier in den Balladen spricht Schillers Optimismus. Nun, Balladen, das wissen Sie vielleicht oder sicher schon, das weiß ich natürlich nicht so genau, was Sie wissen, aber es sind also erzählende Gedichte oder auch Novellen in Versen. Die Ballade kommt eigentlich aus dem Romanischen, das Wort und auch die Sache, aber in Deutschland kommt es erst so richtig im späten 18. Jahrhundert auf und dann erlebt sie sofort oder bald einen Höhepunkt, einen ersten Höhepunkt des 19. Jahrhunderts, ein großes Jahrhundert der Ballade dann auch, aber der erste Höhepunkt ist eben das schon genannte Balladenjahr. Schiller und Goethe 1797, 98, die mehr als ein Dutzend, vielleicht zwei Dutzend Balladen schreiben, durchaus im Wettstreit miteinander. Nun, bei Schillers Balladen sind keine Schauerballaden, so kommt die Ballade erstmal auf, ja, also ähnlich wie die Gothic Novel und die Literatur des Unheimlichen, also des 18. Jahrhunderts, Lenore, ist so eine berühmte Ballade, ist jetzt nicht wichtig, aber auch das, sagen wir mal, was bei Goethe durchaus da noch eine Rolle spielt, das Übersinnliche in der Natur oder auch in der menschlichen Psyche, wir kommen darauf, also so etwas wie der Erlkönig, ja, so etwas kommt bei Schiller eigentlich nicht vor oder, ja, kommt eigentlich nicht vor. Schillers Balladen sind Erzählungen, ja, Erzählungen übrigens als Erzählungen, die sehr genau gebaut sind, die also eine Dramaturgie haben, sind die Balladen im Grunde seine Probestücke für die späteren Dramen. An den Balladen lernt er einen narrativen oder dramaturgischen Strang klar zu entwickeln, im Kleinen, ja, insofern Probestücke. Aber sie haben natürlich ihren eigenen Wert. Als Erzählung, und zwar sind es moralische Erzählungen, Conte Moral, also kommt aus Frankreich, moralische Erzählungen. Sie handeln von Freundschaft, von Loyalität, von Treue und von Selbstachtung. Also von Tugenden kann man sagen, die alle im Kleinen leben, im Familiären, die Freunde und so weiter, im Lebensumfeld, natürlich auch im Großen. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern in jedem kleinen Leben realisiert werden können. Also, Schiller geht in die kleine Form, erzählt hier aber, wie ich finde, großartige Geschichten. Die Kraniche des Ibikus 1797, der Handschuh 97, der Ring des Polykrates 97 und die Bürgschaft 98. Immer geht es um moralisches Verhalten, um Recht und Unrecht, was wir anderen, den Nächsten antun, die Folgen daraus. Die Bürgschaft ist sicher das bekannteste dieser Gedichte, dieser Balladen. Die Geschichte ist ja einfach so, da geht es auch wieder um einen Tyrannensturz, der wird aber entdeckt und der Attentäter zum Tode verurteilt. Der Freund bekommt, sein Freund bekommt die Erlaubnis, den Hof zu verlassen, irgendeine Bedingung zu erfüllen, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, so genau, um zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzukommen, wenn er nicht da ist, wird der andere gehängt. Also der macht sich auf den Weg und auch wieder zurück. Dann kommen lauter Hindernisse, die, also wie im Traum, wenn sie an ein Ziel nicht kommen, ja, so funktioniert diese Ballade, ja, der Schritt weiter, dann kommt ein Unwetter, dann kommen Räuber und was weiß ich, er kommt einfach nicht zurück. Ja. Und es wird so spät, dass im Grunde der Hinrichtungstermin schon fast überschritten ist und die Leute dann in der Stadt sagen, lass es bleiben, flieh, weil du wirst mit aufgehängt, also der ist schon tot und so weiter. Er schleppt sich aber dennoch als aus Loyalität eben hin, ja, und sagen wir mal, überrascht den Tyrannen dadurch, durch diese unbedingte Treue so sehr und wirft ihn gewissermaßen aus seiner Rolle, überrascht ihn so sehr, dass er den anderen begnadigt und sich diesem Freundesbund als Dritter anschließen möchte. Er ist natürlich super kitschig, können Sie sagen, aber trotzdem, das ist auch rührend in seinem Moralismus und in dem Zutrauen, dass wir Menschen im Kleinen da doch etwas leisten können und sollen. Und hier wird buchstäblich ein Tyrann humanisiert. Also, man unterschätze Schillers Balladen nicht. Im Übrigen sind sie wunderbarer Stoff für den Deutschunterricht, weil es sind gute Geschichten, gut erzählte Geschichten und sie funktionieren bei Jugendlichen wunderbar. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen aufs Lehramt studiert, aber wenn, dann denken Sie an die Balladen. Also hier im Kleinen, in der bescheidenen Form, in kleinen Münzen, wird der große Preis der Utopie gehandelt und wird er auch bezahlbar und realisierbar. Ja, Schiller ist ein Idealist, aber ein realistischer. Ich danke Ihnen. Knapp fertig, ja, eine Minute. Ja, gut, also ich hoffe, Sie konnten der Sache soweit folgen. Wenn Sie Fragen haben, haben wir besprochen. Wenn Sie sich an Ihren heimischen Professor und Ratgeber in allen Lebenslagen, was das Studium betrifft, und ich kann also zu Beginn der nächsten Woche darauf zurückkommen. Wir sind zu einem anderen Zeitpunkt, also dann wieder 10 Uhr oder genauer 21:15 Uhr, wieder beieinander am nächsten Mittwoch, dann in Sachen Goethe. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis dahin. Ade.
Vielen Dank, Herr Riedl. Vielleicht eine kleine...
Jetzt klickt man das aus oder wie verabschiedet?
Plan betrifft.
Wer spricht?
Sind wir jetzt mal alle damit einverstanden, weil ich habe die Studierenden jetzt mal noch nicht darüber informiert, dass es nächste Woche um 10.15 Uhr startet. Ja? Also das ist jetzt definitiv festgelegt. Nächste Woche treffen wir uns nicht um 12, so wie heute, sondern ein bisschen früher, also eine Einheit früher. Wir starten dann, ich habe bis 10 Unterricht, also wir könnten dann 21:15 Uhr starten, wenn es ginge. Ja? Und was jetzt die Fragen anbelangt, Sie können die Fragen hier im Chat auch mal formulieren. Das wäre eine Möglichkeit. Also es gibt da im Zoom so einen Chatroom, da können Sie es formulieren. Die Kollegen auch aus Würzburg werden sich das dann anschauen. Oder Sie können es an mich. Ich leite es dann weiter an Herrn Professor Riedl. Ja? Also es sind zwei Optionen.
Alles, Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Im Chatraum macht jetzt keinen Sinn mehr, weil wenn ich das Meeting beende, ist der Chatraum auch beendet.
Alles klar. Ich dachte mir, dass du es vielleicht noch ein paar Minuten offen lässt.
Aber das kann ich auch machen. Ja, klar. Können wir auch machen.
Dass man es vielleicht noch mal 5 Minuten offen lässt.
Ja, ich
würde fragen, falls es welche gibt. Oder Sie können dann im Laufe der Woche einfach an mich die Fragen verschicken. Ja? Das wäre die zweite Option. Okay, so vielen Dank nochmals, Herr Riedl. Das war jetzt eine wunderbare Zeit mit Ihnen. Und ich glaube, wenn es jetzt mal Ihre Präsentation